Go Cardinals! Go Cardinals!
Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals! Go Cardinals!
Go Cardinals! Woo!
Go Skins! Rise up! Red Sea! 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 Rise up! Red Sea!
Willkommen beim Birdcast, dem Podcast der German Bird Gang. Von Fans für Fans.
Hier ist euer Birdcast und heute wollen wir euch wieder mit den neuesten Themen rund um unsere Arizona Cardinals versorgen. Zum einen geht es um den Schedule Release und wir klären eure Fragen, die ihr uns im Mailback über die verschiedenen Kanäle, also Instagram, Twitter und Facebook gestellt habt. Und mit mir heute am Start sind mal wieder der Dome.
Servus, hallo.
Und der Dominik.
Hallo.
Dann würde ich sagen, übergebe ich auch Dominik gleich das Wort, denn er möchte euch so ein bisschen was über den Schedule erzählen, der vor kurzem veröffentlicht wurde.
Ja, danke Felix. Das Schedule ist Freitagnacht rausgekommen. Die NFL hat das etwas später als üblich veröffentlicht, mit dem Ziel, die Saison 16 bzw. 17 Wochen mit Bye Weeks wie geplant, ohne Verschiebungen, ohne Absagungen durchzuführen. Das Schedule der Cardinals liest sich auf den ersten Blick ganz okay. Wir haben hier sicherlich den Start, der ist gleich ein Hammer. Auswärts bei den 49ers, beim amtierenden NFC-Champion. Das wird sicher ein schweres Spiel und eine gute Standortbestimmung, bei der man eigentlich nichts verlieren kann. Wenn man dorthin geht und mithält, dann ist das eine gute Leistung. Ob dann Sieg oder Niederlage, kann man dann gut in die Heimspiele, die Folgen gegen die Redskins und Lions gehen und dort versuchen, die Siege einzufahren. Und wenn man bei den 49ers gewinnt, dann ist das ein Riesenboost für die ganze Saison. Das sollte zusätzliches Selbstvertrauen geben. Die Bye Week, das ist immer das Erste, worauf ich schaue. Die ist in Woche 8. Das ist perfekt in der Mitte. Das ist das, was sich alle wünschen. Und da haben wir die letzten Jahre jetzt eigentlich immer Glück gehabt, wenn man das so nennen soll. Letztes Jahr hatten wir Woche 12 und davor immer Woche 9 oder 8. Das letzte Mal, was wirklich schlecht war, Woche 4, das war, glaube ich, in 2014. Schedule, für mich ist das ganz in Ordnung. Es gibt ein, zwei Phasen, die schwieriger aussehen als andere. Besonders das Ende hat es in sich. Wie seht ihr denn das?
Also ich denke persönlich, dass die ersten 5 Spiele so ein bisschen wegweisend sein werden, wo die Saison hingeht. Natürlich at 49ers ist das erste Spiel, das so richtig Brisanz hat, nicht nur, weil es am Anfang steht, sondern auch, weil es gleich, wie du schon gesagt hast, das Kräftemessen ist mit dem Besten der NFC des letzten Jahres. Deswegen schaue ich an den Schedule und denke mir, ja, die ersten 5 Wochen sind wegweisend, da sind viele Spiele dabei, die man meiner Meinung nach gewinnen kann, sogar fast muss. Und wenn man da halt liegen lässt, ist es meiner Meinung nach schwierig, die dann in der folgenden Saison oder beziehungsweise in der folgenden Saison, im Lauf der Saison aufzuholen. Ja, klar, das Monday Night Game gegen die Cowboys ist natürlich auch nochmal ein großer Punkt. Das wird nicht nur medial, auch generell bei uns eine große Aufmerksamkeit genießen, weil es halt eben ein Primetime Game ist. Und auch das Spiel gegen die Seahawks natürlich mit Thursday Night Football ein wichtiges Spiel für uns, auch weil es wieder Primetime ist. Und Primetime ist ja immer so sozusagen, ja, wo die meisten in Amerika dann auch sich einschalten und zuschauen und auch die meisten Amerikaner dann darauf ihre Meinung über das Team bilden. Deswegen denke ich, sind das auch nochmal 2 Spiele, die für mich in dem Schedule herausstechen. Felix, hast du noch irgendwas ergänzend beizutragen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist eine ganz entscheidende Phase im Grunde ab Week 9, also Week 9, Week 10 nach der Bye Week, weil ich denke, dass wir relativ ausgeglichen in die Bye Week gehen, positiv oder negativ, je nachdem, wie das am Anfang verläuft. Aber dann das Spiel gegen die Dolphins und danach gegen die Bills. Ja, das könnte so ein bisschen auch den Weg, den die Cardinals dann nehmen werden, aufzeigen. Weil danach kommen dann wirklich harte Kracher, gerade so am Ende. Und ich glaube, wenn man diese beiden Spiele positiv gestalten könnte, könnte das Ganze wirklich in eine ganz gute Richtung gehen. Aber es ist im Moment natürlich alles sehr viel Kaffeesatzleserei. Ich finde ganz generell, dass das Schedule eigentlich ganz gut aussieht. Er ist relativ ausgeglichen, hat seine Höhen und Tiefen. Aber wie gesagt, mein Fokus liegt wirklich Week 9, Week 10. Das ist so ein bisschen das, wo ich am ja, meisten hinschauen werde in der Saison.
Nur zwei Primetime-Games, da dachten manche, dass es mehr wären mit Kyler und Cliff Kingsbury und dem ganzen, in Anführungszeichen, Hype um die Cardinals. Aber aus persönlicher Sicht, aus europäischer Sicht, sind wir wahrscheinlich nicht ganz unglücklich darüber, dass wir nur zwei Spiele mitten in der Nacht haben und die anderen
Ja.
so abends gemütlich schauen können. Was mir noch auffällt, sind die drei Auswärtsspiele von Woche 4 bis 6. Das ist sicher nicht etwas, was man sich wünscht. Zweimal East Coast at Panthers und at Jets. Wahrscheinlich werden sie da wie schon früher ab und zu an der Ostküste bleiben. Und dann gleich darauf noch das Monday Night Game gegen die Cowboys auswärts im Cherry Dome. Cowboys sind gut und aktuell besser als die Cardinals einzuschätzen. Panthers und Jets sind schlagbar, aber Auswärtsspiele an der Ostküste, da tun wir uns in der Regel relativ schwer. Von dem her, wenn man dort mit 2-1 aus diesen drei Auswärtsspielen rauskommt, wäre das großartig.
Richtig, genau. Und wo wir ja
Ja, sehe
jetzt
ich genauso.
so mehr oder weniger dabei sind, auf die Spiele genauer im Detail einzugehen, würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir die Spiele von Woche 1 bis Woche 17, beziehungsweise natürlich rausgerechnet die Bye Week in Woche 8, einmal durch, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt.
Ja, machen wir gerne.
Perfekt. Sehr gut. Dann beginnen
Gerne.
wir mit Woche 1, am 13.09. um 22:25 Uhr. At Niners.
Ich gehe da relativ konservativ ran und sage eine Niederlage.
Sehr gut. Felix, was sagst du dazu?
Ich auch, Niederlage.
Also ich denke auch, dass es wahrscheinlich zu Beginn leider eine Niederlage werden wird. Genau, aus den besprochenen
Wir sind alles Pessimisten hier.
Genau, ja, also Optimist ist vielleicht ein bisschen schwierig, dann auch at Niners, vor allem das at, also daheim
Ja.
vielleicht noch, aber bei den Niners ist eine schwierige.
Hoffnung reicht. Aber hey, habt ihr nicht gehört? Es kann ja sehr gut sein, dass durch die Corona-Krise die 49ers umziehen, und zwar nach Glendale, um dort ihre Heimspiele auszutragen. Ja, hätte natürlich dann den Reiz, dass wir im Grunde dann so ein bisschen Heimspiel hätten trotzdem.
Ja, und Super Bowl Hangover und letzte Saison waren wir auch schon nah dran. Also, ich gehe jetzt mal, wie gesagt, mit einer Niederlage, aber würde mich auch nicht beschweren, wenn es ein Sieg wird. Natürlich.
Das wird sich, glaube ich, keiner. Gut, dann gehen wir zur Woche 2 über, 20.09.22:05 Uhr versus Redskins. Dementsprechend daheim. Dominik, was hast du dort als Prediction?
Ich sag Sieg.
Jawohl, Felix,
Ich auch.
du auch? Gehe ich auch konform mit. Also im Moment haben wir ja wenig Unterschiede in der Prediction, aber ich glaube, das wird sich noch ändern, wenn wir denn zu den nächsten Spielen kommen. Ich würde einfach kurz mal was sagen zu den Redskins, beziehungsweise zu dem Spiel. Ich denke einfach, dass sie noch nicht auf dem Niveau sein werden, bei dem sie irgendwie, also mit uns mitspielen werden. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem noch erstes Heimspiel. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann kommen wir auch schon zu Woche 3, 27.09.22:25 Uhr versus Lions. Dominik, was hast du dazu zu sagen?
Ich sage da auch nochmal einen Sieg, zwei Heimsiege am Stück. Das lässt sich gut an einem 2-1 Start aus den ersten drei Spielen.
Ja, geht mir ganz genauso. Ich denke auch, dass wir hier dann 2-1 stehen. Also ein Sieg gegen die Lions ist absolut Pflicht.
Komisch, da sind wir wieder alle gleich, weil ich sage auch ein Win für die Cardinals. Wie gesagt, 2-1 Start liest sich, glaube ich, auf dem Papier erstmal ganz gut. Dann kommen wir zur Woche 4, 4. Oktober, 19 Uhr at Panthers. Dominik, was hast du dazu zu sagen?
Puh, das sind jetzt eben die angesprochenen drei Auswärtsspiele. Die Panthers werden mir meiner Meinung nach ein wenig unterschätzt aktuell. Und East Coast Early Games, Panthers liegen uns grundsätzlich nicht so besonders. Ich gehe da leider mit einer Niederlage.
Ja, also ich bin da eigentlich optimistischer, weil ich denke, dass die Panthers auch so ein bisschen, ja, diesen Neuanfang, diesen Neustart, den die ganze Franchise im Grunde gerade geht, noch am Anfang der Saison verdauen muss. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, die Panthers zu Hause zu schlagen.
Sehe ich ähnlich. Also einen Sieg würde ich dort auch gegen die Panthers einordnen. Ich denke, es wäre auch das erste Spiel, bei dem man wirklich sieht, auch wie die Rushing Defense sich aufstellt gegen McCaffrey, beziehungsweise auch die Verteidigung gegen den Passempfänger Running Back. Dementsprechend denke ich auch, dass es das auch ein wegweisendes Spiel dahingehend sein wird. Jawohl, dann kommen wir zu Woche 5, 11. Oktober, 19 Uhr at Jets. Dominik, deine Einschätzung bitte?
Das sehe ich die Cardinals gewinnen. Die Jets sind jetzt wenig nicht das Gelbe vom Ei.
Ja, ich sehe es genauso, dass wir dort auf jeden Fall einen Sieg holen werden. Ich halte auch die Jets Defense, vor allem auch die Secondary, für sehr gut angreifbar. Der Pass Rush ist im Grunde kaum vorhanden. Und in der Offense machen die mir überhaupt gar keine Sorgen. Also ich glaube auch, dass wir dort gewinnen können.
Jawohl, ich sehe auch einen Sieg für die Cardinals bei den Jets. Einfach auch aus dem Grund heraus, dass für mich die Jets seit Jahren so ein Mittelklasse-Team, unteres Mittelklasse-Team sind. Oft auch bei den Schlechteren dabei. Dementsprechend wäre es doch eine eher Enttäuschung, wenn wir dort keinen Sieg mitnehmen würden. Jawohl, dann kommt das angesprochene Monday Night Game am 20.10. um 2:15 Uhr in der Nacht at Cowboys. Dominik, deine Einschätzung bitte dazu.
Da gehen die Cardinals sicher als Außenseiter ins Spiel, auch wenn sie das letzte Mal at den Cowboys gewonnen haben, aber das ist schon eine Ewigkeit her. Ich muss da leider auch wieder eine Niederlage einkalkulieren.
Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit dir, Dominik. Ich glaube auch, dass wir da ziemlich den Hintern versohlt bekommen.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich denke schon, dass die Cardinals mithalten können. Ich sehe es jetzt in keinem Spiel als krasser Außenseiter, wo sie zerstört werden, aber ich denke, die Cowboys werden sich letztendlich durchsetzen, ja.
Ja, so meinte ich das auch nicht direkt, aber ich glaube schon, dass die Cowboys wirklich, die sehe ich wirklich deutlich stärker noch als unsere Cardinals. Und ich meine, man macht sich ja immer sehr, sehr gerne über die Cowboys lustig, auch zu Recht. Aber ich glaube und befürchte, in dieser Saison, könnten die einen Outbreak schaffen.
Ja, ich gehe leider auch mit einer Niederlage, auch wenn ich im Gegensatz zu euch mehr gespalten war dazu, ob das nicht wirklich auch ein Win werden könnte. Ich persönlich, das ist aber nur eine persönliche Einschätzung, halt wenig von Dak Prescott. Das ist ja ein sehr diskutiertes, divers diskutiertes Thema hier, auch innerhalb der NFL, auch mit seinem Vertrag, wie viel Geld soll er jetzt bekommen und so weiter. Aber persönlich denke ich, dass das Spiel knapper wird, als man es im Vorhinein sehen kann. Genau, dann kommen wir zur Woche 7, am 25.10. um 21:05 Uhr versus Seahawks. Also daheim. Dominik, deine Einschätzung dazu bitte.
Die Spiele gegen die Seahawks sind immer irgendwie etwas Besonderes. Gefühlt sind das unsere größten Rivalen, auch wenn man darüber diskutieren kann. Und ebenfalls scheint es so, als würden die Auswärtsteams jeweils besser dastehen am Ende. Cardinals gewinnen immer, beziehungsweise gefühlt immer bei den Seahawks, und die Seahawks gewinnen immer in Arizona. Das letzte Heimspiel, das wir gegen die Seahawks gewonnen haben, war in Russell Wilsons Rookie Season, das ist schon eine gefühlte Ewigkeit her. Ich hoffe einfach darauf, dass sich der Trend mal umkehrt und dass wir wieder mal ein Heimspiel gewinnen können, und würde dafür, Spoiler Alert, das Auswärtsspiel weggeben. Deshalb sage ich hier mal Sieg.
Ja, ich bin da leider nicht so positiv. Ich glaube, dass wir zu Hause wieder verlieren gegen die Seahawks. Irgendwie ist das so ein bisschen Tradition geworden und ich befürchte es, dass die Seahawks uns zu Hause schlagen werden und dass wir da leider eine Niederlage kassieren. Aber wenn es anders läuft, dann springe ich natürlich nackt im Wohnzimmer rum, meinetwegen. Aber ja, im Moment habe ich nicht so viel Hoffnung, aber vielleicht werden wir überrascht.
Ja, ich persönlich denke, ähnlich wie Dominik, ich denke, wir sollten diesen Trend mal umdrehen. Ich denke, diese Rivalität zwischen Seahawks und Cardinals hat sich jetzt über die letzten Jahre hinweg immer hochgeschaukelt, einfach auch aus dem Grund, dass man immer im unterschiedlichen Stadion gewonnen hat, wir in Seattle und die bei uns in Arizona. Dementsprechend denke ich, dass das einen schönen Ausrufezeichen vor der Bye Week wäre, wenn man dort den Sieg in Woche 7 holen will. Dann gehen wir zur Bye Week über. Als zur Bye Week würde ich jetzt kurz mal eine Zusammenfassung sagen, wie jetzt unsere Records im Moment stehen würden. Dominik wäre bei einem 4-3, Felix ebenfalls und ich bei einem 5 Siege, 2 Niederlagen. Dann kommen wir zur Woche 9, der 8.11.22:25 Uhr versus die Dolphins daheim in Arizona. Dominik, was sagst du dazu?
Ich würde da einen Sieg, klar Sieg tippen. Das Einzige, was mich etwas zweifeln lässt, ist, wie man letzte Saison aus der Bye Week gekommen ist und völlig aus dem Tritt war. Ich hoffe, da hat man was gelernt, was die Vorbereitung und die Gestaltung der Bye Week angeht. Aber zu Hause gegen die Dolphins, auch wenn die etwas besser sein sollten und wer weiß, ob Tua dann schon startet, aber da muss ein Sieg her.
Ja, für mich auch ein ganz klarer Sieg. Ich hatte es ja vorhin schon ganz kurz gesagt, als wir generell über den Schedule gesprochen haben. Für mich die ganz wichtige Phase. Und ich glaube hier ganz fest daran, dass wir die Dolphins nach der Bye Week schlagen werden und schlagen können, weil wir individuell die bessere Mannschaft sind.
Ja, da gehe ich mit konform. Also ich glaube auch, dass das ein Sieg werden wird. Scheint es bei mir immer ein bisschen positiv. Aber wir kommen auch noch zu anderen Spielen, bei dem das eher umschwenken wird. Sind wir bei Woche 10 angelangt? 15.11.22:05 Uhr versus Bills. Dominik, deine Einschätzung dazu bitte.
Ich bin da positiv gestimmt und sage einfach nochmal Sieg. Auch wenn die Bills allgemein etwas gar unterschätzt werden, auch wenn Josh Allen nicht der beste Quarterback aller Zeiten ist, aber die haben ein grundsolides Team beisammen. Zu Hause sollte da, besonders wenn es den Cardinals bis dahin gut läuft, irgendwann gibt es dann auch Momentum und man spielt sich ein. Da sollte ein Sieg drin liegen. Also ich gehe da nochmal mit Sieg.
Ja, ich gehe auch auf jeden Fall auf den Sieg. Das kann ich auch gar nicht anders sagen. Ein sehr guter Freund von mir ist bei der Bills Mafia und ist Bills Fan. Von daher, das werde ich schön mit ihm zusammen schauen und dann hoffe ich, dass wir die Bills dann ordentlich eine Lektion erteilen. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube auch, die Bills sind echt ein super Team. Ich glaube, dass sie auch auf jeden Fall ein Playoff-Contender wieder sind. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin positiv, dass wir die Bills schlagen können und schlagen werden.
Ja, da bin ich jetzt eher wieder ein bisschen pessimistischer, weil ich denke nämlich, dass wir gegen die Bills verlieren werden. Einfach auf dem Grund, dass das noch meiner Meinung nach eines der wirklich oldschool ja, Teams im generellen Sinn. Allein ihre Herkunft da oben aus dem Norden, die ganzen Szenen, die man da immer sieht, mit im Schnee spielen und so weiter. Also ich denke, das wird eine richtig harte Nuss und das wird für uns in diesem Spiel nicht zu knacken sein. Ja, dann in Woche 11 sind wir am 20.11. um 2:20 Uhr in der Nacht at Seahawks. Das ist das Thursday Night Football Game. Dominik, was sagst du dazu?
Wie von Woche 7 beim Heimspiel der Seahawks angekündigt, gehe ich hier im Abtausch mit dem Heimsieg mit einer Auswärtsniederlage. Ich glaube, eine kurze Woche auswärts ist immer verdammt schwierig. Interessant in Anführungszeichen, dass wir gegen die Seahawks zweimal spielen nach einer kürzeren Woche für uns, nach dem Monday Night Game und dann TNF auswärts. Also für mich ist das eine Niederlage dieses Jahr.
Ja, für mich ist das ein Sieg. Wir spielen in Schwarz mit roten Nummern. Und ich sage jetzt einfach mal voraus, es wird regnen, es wird ekelhaft und es wird schön für uns ausgehen. Dort schlagen wir die Seahawks eindeutig und freuen uns, dass wir das zweite Spiel gewonnen haben, nachdem wir leider ja nach meiner Prediction das Heimspiel verloren haben.
Ja, ich war da ein bisschen gespalten noch, als ich darüber entschieden habe. Und ich muss aber auch sagen, dass ich eher mit einem Sieg gehen würde. Das ist so ein Spiel, das bei mir so ein bisschen in der Luft hängt. Da weiß ich nicht genau, in welche Richtung das kippen wird. Aber ich will jetzt mal diese Saison ein bisschen positiver gestimmt sein, als ich es letzte Saison gewesen bin. Deswegen geht dieses Spiel at Seahawks auch an unsere Cardinals. Dann kommt das nächste Woche 12, 29.11. um 19 Uhr at Patriots sozusagen. Das Super Bowl-Spiel, was bei uns in Arizona stattgefunden hat, die zwei, die dort teilgenommen haben, gleich hintereinander. Dominik, was denkst du dazu?
Die Patriots sind absolut schwer einzuschätzen. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Brady ist weg, ist wieder Stidham, deren Starter. Puh. Aber Belichick ist halt ein fantastischer Coach. East Coast, auswärts, 10 Uhr Kickoff, Arizona-Zeit, Niederlage.
Für mich auch ganz klare Niederlage. Dominik hat es eben schon gesagt, die spielen quasi nach dem Aufstehen. Ich weiß nicht, unterschätzt mir mal nicht den Onkel Bill. Der wird irgendeinen fünftklässigen Quarterback, auch wenn sie keinen anderen finden oder mit den jetzigen Spielen, wird er schon so vorbereiten, dass er irgendwie sich in sein System reinquetscht und das Ganze dann so durchsetzt, dass sie wieder ganz gute Contender sein werden. Für ganz vorne, glaube ich, wird es nicht reichen. Aber man sollte die Patriots nicht unterschätzen, nur weil Onkel Tom jetzt ins warme Florida gezogen ist. Ich glaube auch, dass wir bei den Patriots verlieren werden.
Ja, denke ich auch. Also wir sollten... Weil die Patriots sind, wie gesagt, schwer einzuschätzen, wie es Dominik ja auch schon gesagt hat. Aber ich denke, dass vor allem auswärts dort wenig zu holen sein wird. Gut, dann sind wir in Woche 13 am 6.12. Nikolaus sozusagen um 22.05 Uhr versus Rams.
Ich gehe da mit einem Sieg zu Hause gegen die Rams. Es ist Zeit, dass die Rams auf dem absteigenden Ast sind und wir diese mal in die Schranken weisen. Wie ihr vielleicht schon hört, das ist mein absolut unsympathischstes Team der Liga. Vielleicht, weil sie immer unsere Spieler und Quarterbacks verletzt haben, aber ich mag die einfach nicht. Und da muss unbedingt ein Heimsieg her. Und mit den aktuellen Entwicklungen, denke ich, das liegt absolut im Bereich des Möglichen. Vor allem zu Hause. Heimsieg.
Ja, gehe ich voll mit dir. Lasst uns die Rams zerstören. Bin ich auf jeden Fall dabei. Richtig Lust.
Ja, Mann.
Kann es jetzt schon der 6.12. sein?
Ja, also ich gehe auch da mit einem Sieg. Nicht, weil ich eine persönliche Abneigung gegen sie habe, aber einfach, weil ich denke, dass es das unterlegenere Footballteam in dem Spiel ist. Und dementsprechend gehe ich dort auch mit einer Niederlage. Ja, dann Woche 14, 13.12., 19 Uhr at Giants.
Das letzte East Coast Spiel um 10 Uhr morgens Arizona-Zeit. Puh, ich gehe da jetzt einfach mal optimistisch ran und sage einen Sieg. Letzte Saison haben wir da schon gewonnen. 2020 gelingt uns das nochmal.
Ich glaube auch, dass wir da gewinnen werden, die Giants schlagen können. Aber ich glaube, es wird eine enge Kiste. Schauen wir mal.
Da bin ich jetzt eher wieder ein bisschen pessimistischer, weil, wie gesagt, diese 10-Uhr-Spiele morgens Arizona-Zeit liegen uns normalerweise nicht so. Und die Giants, denke ich, dass die auch was zu zeigen haben in ihrer aktuellen Verfassung, dass sie wieder dorthin kommen, wo sie vielleicht mal gewesen sind. Dementsprechend denke ich, dass das eine sehr harte Nuss wird und die wir wieder leider nicht knacken werden. Dann sind wir in Woche 15, 20.12., 22.05 Uhr versus Eagles.
Ein sicher schweres Spiel. Die Eagles sollten auf jeden Fall um den NFC East-Titel mitspielen, sind meiner Meinung nach der Favorit darauf, noch vor den Cowboys. Aber ob ich Sieg, Niederlage, puh, das ist ganz schwierig. Ich gehe leider mal mit einer Niederlage. Die Eagles, die machen mir schon etwas Sorgen mit all den Upgrades, die sie haben. Kommt halt darauf an, ob Wentz bis dann noch fit ist. Aber ich gehe mal mit einer Niederlage.
Aus der jetzigen Perspektive würde ich sagen, dass die Eagles uns schlagen.
Ja, die persönliche Fehde, die du vorhin bei den Bills angesprochen hast, Felix, gibt's bei mir bei den Eagles. Ein guter Kumpel von mir ist nämlich Eagles-Fan. Und allein deswegen, weil ich ihm auch einen reindrücken will und weil ich auch denke, dass es möglich ist, dort mitzuhalten, denke ich, dass man dieses Spiel gewinnen wird. Ich denke, der Faktor daheim wird dort auch nochmal eine große Rolle spielen. Und vor allem mit meiner Prediction, dass wir bei den Giants verlieren, wird da, glaube ich, sehr, sehr viel Feuer in dem Spiel gegen die Eagles drin sein. Dann sind wir bei Woche 16, es ist der 26. beziehungsweise 27.12. Dementsprechend steht die Uhrzeit auch noch nicht fest. Versus 49ers, also daheim.
Ja, das kommt dann drauf an. 26er ist ein Samstag und sobald die College-Saison vorbei ist, werden Spiele der NFL auf Samstag gelegt. Und wenn es einigermaßen nach Plan läuft, die 49ers und Cardinals einen positiven Rekord haben, wird das Spiel wahrscheinlich am Samstagabend gelegt. Das wäre natürlich ein super Geschenk für alle Heimfans und eventuell auch für mich, falls ich vor Ort sein kann, darf, wie auch immer das mit dem Corona geht. Und ich wünsche mir da jetzt zu Weihnachten einfach mal einen Heimsieg und sage Heimsieg.
Ja, ich würde mir es auch so gern wünschen, aber ich glaube es nicht. Deswegen befürchte ich, dass der Weihnachtsmann keinen Heimsieg dabei hat und das Christkind auch nicht, um hier alle mitzunehmen. Aber nee, weder Christkind noch Weihnachtsmann hat irgendwie ein Win unterm Baum für uns gelegt. Ich glaube, wir verlieren auch das Spiel gegen die 49ers.
Ja, ich glaube, dass wir das gewinnen werden. Einfach aus dem Grund auch, dass wir das erste Spiel verloren haben. Das wird noch einen zusätzlichen Motivationsschub geben, wenn man in dieses Spiel reingeht. Und ich denke auch, dass die Playoffs zu diesem Zeitpunkt auch in greifbarer Nähe sein werden. Dementsprechend wird dort die Motivation auch noch mal höher sein. Und dementsprechend gewinnen wir dieses Spiel, das vorletzte. Dann ist letzte Woche 17 am 3.1. 22:05 at Rams.
Wenn die Saison so verläuft, wie wir es jetzt ungefähr besprochen haben, beziehungsweise getippt haben, sind in meinem Szenario die Rams raus aus dem Rennen und für die Cardinals geht es noch um den Einzug für die Playoffs. Und darum sage ich mal, dass die Cardinals dort gegen ein demotiviertes Rams-Team nochmal einen Sieg einfahren werden und sich die Playoffs sichern.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass wir die Rams wieder schlagen werden. Wir fahren nach Los Angeles und holen uns das Ding und schlagen die Rams.
Ja, da gehe ich auch mit. Das letzte Spiel wird wahrscheinlich, wie gesagt, für die Rams eigentlich wahrscheinlich nur darum gehen, wo sie noch draften werden. Dementsprechend nicht, dass sie tanken werden, aber ich denke auch, dass dort der Sieg am ehesten drin ist im letzten Spiel. Dann fasse ich mal jetzt kurz die Win-Loss-Predictions sozusagen zusammen. Das wären einmal beim Dominik wären das 10-6. Das ist das gleiche beim Felix, auch 10-6. Und ich stehe da ein bisschen optimistischer mit 11-5. Das sind dann unsere Predictions und dann jetzt auch im Hinblick auf dieses Betting over under 7,5, also 7,5 Siege. Würdet ihr darauf wetten oder was würdet ihr im Moment, welches Geld würdet ihr darauf setzen oder würdet ihr überhaupt wetten?
Ui, da ist ja mehr rausgesprungen, als ich gedacht habe. 10 und 6. Wenn ich jetzt so immer geschätzt habe und gefragt wurde, habe ich immer so um die 8 und 8 grundsätzlich als positives Ergebnis der Saison gewertet. Jetzt, wo
Ging mir ganz
ein
genauso.
Spiel nach dem anderen durchgegangen sind, bin ich bei 10 und 6. Also, ja, über 7,5 Siege der Saison würde ich auf jeden Fall das Over wetten, wenn ich wetten würde. Das denke ich, sollte absolut drin liegen. Klar, bei dem Schedule und jetzt unserer Vorhersage und so, da ist, wie gehaltvoll und wie wertvoll das ist, sehr wenig, weil da passiert so viel während der Saison. Teams sind besser, als man erwartet. Andere Teams sind auf einmal komplett scheiße. Da verletzt sich ein Starting Quarterback und dann kommt einer anderer aus dem Nichts. Also ist eine lustige Spielerei und 10 und 6, das würde ich so sofort unterschreiben.
Ja, ich auch. Genau, also ich habe auch immer gesagt, eigentlich mit einem ausgeglichenen Rekord, da wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Bin ich auch sehr verwundert, dass ich jetzt bei 10-6 gelandet bin. Aber so what, wie du schon sagtest, Dominik, wer weiß, wie die Saison verläuft, hat keine Ahnung. Das ist jetzt alles, wie gesagt, Kaffeesatzleserei. Macht Spaß, mehr ist es aber auch noch nicht. Ich würde aber auch bei 7,5 würde ich ja auf jeden Fall overwetten, wenn ich wetten müsste.
Ja, wäre ich auch dabei auf jeden Fall. Also ich denke 7,5 Siege, das heißt bei Over dann 8 wären auf jeden Fall drin. Ich bin auch ein bisschen schockiert davon, dass es jetzt 11 Siege am Ende geworden sind. Aber so ist es jetzt halt beim Durchgehen der Spiele. Wie gesagt, es kann sich ja auch, wie Dominik auch schon gesagt hat, alles relativ schnell ändern und drehen. Ja, dann wären wir eigentlich auch schon mit dem Schedule und unseren Predictions dazu durch. Und dann übergebe ich jetzt mal wieder zu Felix für den Mailbag.
Genau, ihr habt uns nämlich über alle Kanäle tolle Fragen gestellt. Erstmal vielen Dank dafür. Und ich würde einfach mal beginnen mit einer Frage, die wir über Facebook bekommen haben, und zwar von Lasse Böhr. Der fragt, wie es mit der Vereinsgründung aussieht. Ja, also im letzten Podcast hatte ich euch ja schon mal das kurz beschrieben. Wir haben die Gründungssitzung schon im letzten Jahr gehabt. Dann war es so, dass wir jetzt im Grunde noch einen Notartermin ausmachen mussten. Das geschieht jetzt, sodass die Gründung des Vereins und die Eintragung des Vereins letztendlich dann jetzt in der Offseason stattfinden wird. Es ist dann so, dass wir selbstverständlich dann auf euch zukommen. Das heißt, wir sagen euch dann, wie könnt ihr Mitglied werden, wie könnt ihr euch weiter beteiligen, etc., was für Aktionen sind geplant und so weiter, weil dann natürlich einiges auch noch mehr passieren wird, wenn wir einfach ein Verein sind, ein eingetragener Verein. Ja, aber wie gesagt, da ist jetzt von der Verwaltung her ist alles geregelt. Das ist jetzt so, dass wir jetzt, wie gesagt, nur noch zum Notar gehen müssen, das Ganze eintragen müssen. Mit dem Finanzamt muss das Ganze dann noch geklärt werden, wegen der Gemeinnützigkeit und so weiter und so fort. Aber da sind wir dabei und da könnt ihr ganz gespannt sein. Da gibt es sicherlich bald Neuigkeiten.
Alles klar, dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Und die kommt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Jens Pötsch. Er fragt, ob gesagt wurde, ob das International Game, das in Mexiko hätte stattfinden sollen, diese Saison, ob das nächste Saison wiederholt wird oder ob es einfach wegfällt. Dazu wusste ich auch nicht gleich Bescheid. Ich habe jetzt etwas nachgeforscht, aber habe nirgends eine definitive Antwort gefunden. Also, wir werden das sehen. Bisher steht das noch überhaupt nicht fest. Fakt ist, dass die Cardinals ein Heimspiel abgeben müssen in den nächsten Jahren, weil sie den Super Bowl zugesprochen bekommen haben. Aber ob das wieder Mexiko 2021 dann ist, das steht noch in den Sternen.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage von Patrick und der freut sich erstmal wieder, dass unser Podcast da ist und fragt dann, was ihn interessieren würde, ist, wie die Situation für die drei Wide Receiver eingeschätzt wird, die gedraftet wurden, also Isabella, Butler und Johnson. Die Positionen Wide Receiver 1, 2 und 3 sind ja eigentlich schon fix mit Hopkins, Fitz und Kirk. Und das stimmt, also wie gesagt, die ersten drei Positionen scheinen mehr oder weniger fest zu stehen, aber wie wir wissen, in der NFL ist es steht nicht umsonst für not for long und Fitz ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend mit dem Alter wird man natürlich auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Deswegen denke ich, dass auf jeden Fall Isabella, Butler und Johnson Chancen haben werden, auf dem Feld zu stehen. Zumal wir ja auch in unserem System mit sehr, sehr vielen Wide Receivern auch gleichzeitig auf dem Feld spielen werden. Dementsprechend sehe ich das da nicht zur Besonderheit, wenn dann mal vier Receiver auf dem Feld stehen. Deswegen denke ich, dass einer dieser drei auf jeden Fall diesen Spot einnehmen wird. Für mich sieht es im Moment so aus, als wäre das Johnson, einfach von dem, was wir eben von ihm in der letzten Saison gesehen haben. Aber natürlich, je nach Spielzug kann dann auch Isabella mit seinem Speed mal draufkommen oder halt Butler mit seiner Riesen-Frame, die er sozusagen mitbringt. Das sind einfach auch Waffen, die man variabel einsetzen kann. Und ich denke, Cliff wird da eine relativ gute Art und Weise finden, wie er sie einzusetzen hat.
Ja, im Grunde ist die nächste Frage, dreht sich auch wieder um dieses Thema. Und zwar Julius Caesar hat auf Facebook dann gefragt, wie gut wird die Leistung unserer Wide Receiver sein? Butler, Isabella, Johnson könnten alle einen Sprung nach vorn machen. Wie eben schon so schön beschrieben hat, sind ja im Grunde diese drei Wide Receiver, die wir letztes Jahr gedraftet haben, auf jeden Fall auch noch echte Waffen, die wir im Hintergrund im Grunde jederzeit einsetzen können. Wir werden des Öfteren auch mit vier Wide Receivern spielen. Tight Ends spielen bei uns ja generell nicht so eine große Rolle und ich glaube, dass im Grunde dann für Kyler dort Anspielstationen nötig sind. Es wird auch so sein, dass in der letzten Saison natürlich Butler gar nicht stattgefunden hat durch seine Verletzung. Bedeutet, wir haben einen ganz neuen Wide Receiver, der ja einfach super gespielt hat in seiner College-Zeit bei Iowa, jedes Jahr total brutal stärker geworden ist. Auf ihn setze ich große, große Stücke, dass er unsere Offense auch weiterhin auf jeden Fall Vorteile bringen kann. Bei Isabella bin ich ein bisschen vorsichtig. war schon ein bisschen arg enttäuscht vom letzten Jahr. Seine Entscheidung war nicht immer klug, seine Routen nicht gut, dann hat er später keine Einsatzzeiten mehr bekommen. Johnson sicherlich für den 6-Runden-Pick, den er der letztes Jahr war, hat er ordentlich gespielt, wenn er drauf war. Aber von den dreien, für mich ganz klar Butler, derjenige, der den größten Sprung nach vorne machen wird, dadurch, dass er hoffentlich dann auch gesund bleibt und uns dann auch viel Freude bereiten wird.
Okay, dann mache ich weiter mit der nächsten Frage, die ist von Sven Benjamin, auch auf Facebook. Und er fragt, was wir glauben, welchen Impact die Rookies haben werden. Natürlich ist da in erster Linie Isaiah Simmons anzuführen und der sollte auf jeden Fall einen großen Impact haben. Der ist ein super Talent und dem traue ich sofort zu, ab Spieltag 1 auf dem Feld zu stehen als Starter oder in Sub-Packages, die wir sowieso 70 bis 80% aller Plays spielen. Und dass er da, wenn richtig eingesetzt, das haben wir ja schon mal, ob wenn es Joseph da weiß, wie man ihn einsetzt, denke, der sollte sofort einen Impact haben. In erster Linie, was das Covern der Tight Ends angeht, wo wir dringend Hilfe benötigen. Und wenn es nur das ist, dann ist das schon super für die erste Saison. Aber ich traue ihm mehr zu. Für mich ist er einer der Kandidaten auf Defensive Rookie of the Year. Da schauen wir dann mal. Aber ich glaube, der wird sicher seine Spuren hinterlassen in der ersten Saison. Wenn man weiter zurückgeht im Draft, wird es dann etwas komplizierter. Josh Jones ist sicher ein super Talent, aber er ist erstmal Backup. Kann er sich im Camp und so weiter durchsetzen gegenüber dem Right Tackle? Erstmal nicht. Ich denke, er wird erste Alternative als Backup für Right und Left Tackle sein. Und wenn es mehr wird, dann sind es entweder wegen Verletzungen oder wegen schlechter Leistungen. Aber auch wenn er die erste Saison jetzt nicht besonders viel beiträgt, war ein super Draft-Pick, vor allem in Runde 3 und eine gute Investition in die Zukunft. Die beiden Defensive Tackles sollten sicher zum Einsatz kommen, zumindest teilweise. Und gegen den Lauf in erster Linie sollte man schon merken, dass da bessere Spieler auf dem Feld sind. Aber wie groß der Impact, das Laufspiel ist ja heutzutage nicht mehr besonders wichtig, wie groß der Impact da sein wird. Gleiches gilt für Evan Weaver. Sein Impact erwarte ich auf den Special Teams, dass er da als Tackling-Maschine auf den Platz geht und die Gegner abräumt. Ino Benjamin, der 7. Runden-Pick, dem traue ich etwas mehr zu. Kenyon Drake und Chase Edmonds sind sicher die 1 und 2, aber Ino Benjamin, der passt gut ins System und wird als Passempfänger wahrscheinlich auch hin und wieder zum Einsatz kommen. Und er kann sicher zum Erfolg beitragen, auch wenn die Rolle limitiert sein wird. Also grundsätzlich Impact der Rookies, Isaiah Simmons, ja auf jeden Fall, bei den anderen kommt es drauf an.
Dann fragt Felix Wilmes auch über Facebook, was glaubt ihr, welcher Linebacker muss für Simmons seinen Startplatz räumen oder werden wir auf ein 4-3-System ändern, damit Chandler Jones Defensive End wird? Also das haben wir ja auch schon in der Draft-Folge angesprochen gehabt, dass das eben eine Frage sein wird, welchen System man dort spielt, entweder 3 oder 3, 4-3 oder 3-4. Wie auch Dominik gesagt hat vorhin, dass es die Sub-Packages, also die, in der nicht diese 3-4-Personal auf dem Platz ist, immer weniger werden und mehr 70% eben diese Sub-Packages gespielt werden, ist diese Frage natürlich nur auf dem Papier eine sehr wichtige. Aber ich denke, im Spiel wird man es nicht so viel merken. Linebacker, der für Simmons seinen Startplatz räumen muss, ich weiß nicht wirklich, ob da ein Linebacker den Platz räumen muss. Oder ob einfach dieser Fight zwischen Campbell und Simmons darüber entscheiden wird, wenn wir beim 3-4-System bleiben, wer den zweiten Linebacker neben Hicks spielen wird. Ich persönlich denke, dass Simmons dort auf jeden Fall Potenzial hat, ihn sozusagen im Camp zu schlagen. Das bleibt aber abzuwarten, welcher Linebacker dort sich durchsetzt. Aber Simmons wird auch außerhalb davon Linebacker, also im Base Package, seine Einsatzzeiten kriegen und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir Simmons zu wenig auf dem Feld sehen werden. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, Vance Joseph hat dort einen Plan dafür fertig. Ja.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage von Kevin Kreft über Facebook. Die Frage ist ein bisschen länger, deswegen fasse ich die so ein bisschen zusammen. Und zwar ist er ganz positiv gestimmt, dass wir eventuell mit einer 10-6er-Saison rechnen können. Und ja, er hat im Moment auch so ein bisschen das Gefühl, dass alles rund um die Cardinals gehypt wird und fragt uns im Grunde dann, wie seht ihr das? Seid ihr auch gehypt oder besteht eventuell tatsächlich die Chance, sich deutlich durchzusetzen und Platz 2 in der Division zu holen? Ich denke, nicht umsonst wird die NFC West überall als die mitstärkste Division in der NFL im Moment artikuliert. Ich glaube, es wird sehr eng, sehr schwierig werden. Platz 2, boah, wenn wir das schaffen, wäre es schon mega. Ich rechne eher mit Platz 3. Das ist durchaus realistisch, dass wir nicht mehr die rote Laterne haben werden. Ja, das ist auch ein deutlicher Schritt nach vorne. Ich bin auch so ein bisschen gehypt. Ich habe mich auch anstecken lassen, irgendwie von dieser ganzen Geschichte, auch nach dem Hopkins-Trade. Das war wirklich schon mega. Also von daher bin ich da auch sehr, sehr guter Dinge, was die Cardinals angeht. Ja, wie gesagt, ob wir uns deutlich durchsetzen werden und Platz 2 in der Division holen, wie gesagt, gehe ich nicht ganz konform mit. Ich denke eher Platz 3.
Ja, da bin ich bei dir. Was das mit dem Hype und so angeht, ich versuche da immer etwas persönlich etwas zu bremsen damit, weil am Ende wirst du immer enttäuscht, wenn du zu hohe Erwartungen hast. Und was das Label Transfersieger und Offseason-Winner und so bedeutet, haben ja zu Genüge schon gesehen, was dann aus diesen Teams wird, von dem her. Aber ich habe jetzt auch
Oh ja, oh ja.
Beim Win-Loss Tipp bin ich auch fürs 10 und 6 gekommen, von dem her. Positiv gestimmt, Hype muss nicht unbedingt sein, auf dem Boden bleiben, weiterarbeiten und dann Erfolg, umso besser. Ja, wolltest du noch was sagen?
Ja, also ich würde auch in die gleiche Richtung gehen. Also ich würde auch sagen, dass nicht Hype jetzt, auch wenn der Win-Loss-Record, den ich da predicted habe, das irgendwie so voraussagt, bin ich jetzt auch nicht 100%. Wie gesagt, ich bin positiv gestimmt, dass die Saison auf jeden Fall besser werden wird als die erste. Ich glaube, davon gehen die meisten aus. Und das ist auch die Erwartung, ich denke, die man an die Mannschaft auf jeden Fall haben kann. Ich im Gegenteil zu Felix sehe es durchaus realistisch, den zweiten Platz zu holen innerhalb der Division. Da wird auch noch später noch mal kurz die letzte Frage dazu sein, deswegen halte ich das mal bis dahin und dann können wir das ja dann da besprechen.
Alles klar, dann kommen wir zur nächsten Frage von Benjamin @BenDonAdoni auf Twitter und er hat gleich vier Fragen. Die erste ist, welche Bedeutung wird Eno Benjamin in der kommenden Saison haben? Keine allzu große, da ist Chase Edmonds und in erster Linie Kenyan Drake vor ihm gesetzt. Aber insbesondere, falls sich einer von denen verletzen sollte, kann er sein Talent unter Beweis stellen. Er wird auch sonst hin und wieder zum Einsatz kommen, aber allzu große Dinge würde ich von ihm jetzt in seiner Rookie-Season nicht erwarten. Die nächste Frage war dann, welche Zukunft seht ihr für den ehemaligen First-Round-Pick der Cardinals, Josh Rosen? Ja, die sieht leider nicht besonders rosig aus, wenn man das so sagen darf. Billiger Pun, ja. Er ist jetzt bei den Dolphins schon wieder, nur der dritte QB konnte sich als letzte Saison nicht durchsetzen gegen Fitzpatrick. Und bei den Cardinals war er halt in einer beschissenen Situation unterwegs und McCoy und wow. Es tut mir leid für ihn und bei den Dolphins ist es ihm auch nicht besser gegangen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich fragen muss, ob er selbst vielleicht auch nicht NFL-tauglich ist. Wo er hingeht, was mit ihm passiert, keine Ahnung. Best-Case-Szenario wäre wohl, wenn er irgendwie als Backup zu New England gehen kann oder irgend sowas in diese Richtung, aber ich glaube nicht, dass er noch irgendwann mal groß auf der NFL-Bühne in Erscheinung treten wird. Die nächste Frage war dann QBs mit Rushing Skills, Jackson Allen, die letzte Saison recht erfolgreich waren. Und da die Cardinals mit Murray auch einen guten Rushing QB haben, ob die Cardinals diese Waffe eher oder mehr oder weniger einsetzen werden. Kyler Murray hat unter Beweis gestellt, dass er weiß, sich zu schützen. Von dem her, solange er sich von Russell Wilson etwas abschaut und verletzungsfrei bleibt und smart ist und ins Out of Bounds geht, anstatt Kopf runter in den Verteidiger reinrennen. Und wie man auch schon gesehen hat, wenn ein Verteidiger durchkommt, geht er lieber mal zu Boden, anstatt den Sack und den Hit zu kassieren. Angesichts dessen, ja, ich denke schon, dass wir mehr Rushing Yards von Kyler Murray und designte Plays mit Run-Pass-Options und Quarterback-Reads und was auch immer sehen werden. Denke ich schon, ja. Die letzte Frage von Benjamin war dann, welche Cardinals-Spieler man in seinem Fantasy-Team haben sollte. Fantasy ist halt so eine Frage, es kommt immer auf die Einstellungen und alles drauf an und wo man die Spieler draften kann, aber grundsätzlich ist dann natürlich die Andre Hopkins, wenn der Ende Runde 1 in einem Standard-Draft im Fantasy noch verfügbar ist, würde ich den sofort nehmen. Quarterbacks muss nicht unbedingt sein, aber Kyler Murray wird auch als Top 10 eingeschätzt auf diversen Fantasy-Seiten. Kenyon Drake, wenn man den kriegt, ist gut. Ich würde da eher in den letzten Runden noch Chase Edmonds hinzufügen, weil der hat letztes Jahr gezeigt, dass er was kann und dass er genauso gut sein kann, wenn das System passt, und hat sein Spielen zum Beispiel gegen die Bengals und gegen die Giants unter Beweis gestellt. Also er ist so ein Sleeper Ende des Drafts, den man, wenn man Platz hat, auf jeden Fall ins Team aufnehmen kann. Was habt ihr so für Fantasy-Sleepers, die ihr unbedingt von den Cardinals im Team haben wollt?
Ja, also ich halte mich beim Thema Fantasy komplett raus. Ich habe das vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt, weil das einfach viel zu viel Zeit gekostet hat. Von daher überlasse ich euch da die Einschätzung. Ich werde mir das Laster nicht mehr ans Bein binden. Ich werde versuchen, das so zu genießen, aber Fantasy bin ich raus.
Fair enough.
Ja, bei Fantasy ist meine Strategie immer so Best Player Available und ich versuche da möglichst wenig auf diesen Home Bias, also die Spieler zu nehmen, bei denen man von dem Fan man jeweils ist. In den späten Runden muss ich Dominik zustimmen, da zum Beispiel Chase Edmonds oder so zu bekommen, wäre jetzt auf jeden Fall auch was, wo ich mein Auge drauf haben würde. Einfach auch, weil ich über diese Mannschaft mehr zu wissen als über jedes andere NFL-Team und deswegen dort die Chancen besser abschätzen kann, ob das was werden könnte oder eben nicht. Und deswegen bin ich eher so einer, der gerne in den späten Runden dann Cardinals-Spieler nimmt. Ja, das ist meine Einschätzung dazu.
Ein Geheimtipp wäre für mich auch noch Tight End Dan Arnold in den letzten Runden zu nehmen, falls man nur einen mittelmäßigen Tight End vorher erwischt hat oder noch gar keinen. Da gibt jetzt schon ein, zwei Gerüchte, dass der nächste Saison wirklich vermehrt eingesetzt werden soll und als Passempfänger, wie er es ein, zwei Spiele vor 2019 unter Beweis gestellt hat, deutlich mehr zum Zug kommen soll. Also wenn man den in den letzten zwei, drei Runden noch aufgraben kann, quasi gratis, sicherlich die schlechteste Investition, wenn man Cardinals haben möchte.
Ja, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage für heute im Mailbag und die kommt von MaxiKingi 98, sorry, die Zahl wieder gedreht, von Instagram und der fragt, wie ihr die Chancen oder wie wir die Chancen in die Playoffs zu kommen sehen und gerade weil ja ein Platz mehr pro Conference verfügbar ist. Und er hat uns dazu auch seine Meinung kurz kundgetan, die würde ich jetzt auch gern mal kommentieren in dem Zusammenhang. Also er sagt, dass er auf Platz 4 die Rams sieht, weil er aufgrund der Offseason nur Verschlechterung, keine O-Line. Ja, sehe ich schwierig, nur Verschlechterung kann man jetzt meiner Meinung nach so pauschal nicht sagen. Man weiß nicht, was das Coaching-Staff dort mit den Spielern auch vorhat. Klar, irgendwo musste man irgendwann bei den Rams die Einsparungen machen, weil du kannst nicht jeden bezahlen. Dementsprechend denke ich persönlich, dass nur Verschlechterung dort relativ schwierig ist, die Äußerung, aber Platz 4, die Rams, ist durchaus eine Möglichkeit. Platz 3 dann die Seahawks, weil sie keinen Pass-Rush hätten, ein schlechter Drive gewesen ist und letztes Jahr ihr Rekord besser gewesen ist, als das Team eigentlich gewesen wäre. Gut, allein der Fakt, dass sie letztes Jahr schon besser waren, als das Team eigentlich war, sagt ja auch schon darüber aus, dass sie durchaus fähig sind, mit wenig Talent viel rauszuholen. Dementsprechend würde ich die Seahawks da auch in diesem Dreikampf oben nicht abschreiben. Kein Pass Rush, ja, je nachdem, ob Clowney zurückkommt oder nicht, ist natürlich auch fraglich, ob dort dann der Pass Rush dadurch verschlechtert wird. Also wie gesagt, Platz 3 Seahawks kann sehr gut sein, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall in Platz 2 und 1 auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und dann meint er, dass Platz 2 und 1 sich unter uns und den 49ers entscheidet, weil er der Meinung ist, dass die 49ers nicht wieder so gut sein könnten, weil eine Regression eintreten würde, ähnlich wie bei den Bears. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, dass die 49ers durchaus ihre Leistung vom letzten Jahr duplizieren könnten. Das Talent ist auf jeden Fall da. Auch die Verbesserungen, die jetzt mit dem Draft gekommen sind, wo sie ja nochmal Pick 13 hatten und dort Kinlaw, glaube ich, genommen haben, wenn mich nicht alles täuscht, und in den Receiver dann in den späteren Pick Ayuk von ASU, also Arizona State University, denke ich, sind da zwei explosive Waffen nochmal dazugekommen. Dementsprechend denke ich nicht, dass die Abgänge und vor allem auch die Regression so stark ins Gewicht fallen werden. Deswegen sind für mich die 49ers immer noch das Team, das es dieses Jahr auch wieder zu schlagen gilt. Und dementsprechend leitet sich ja da auch die Frage für die Playoffs ab. Also ich sehe uns maximal auf den zweiten Platz reingehen, wenn es wirklich gut läuft, oder die 49ers, bei denen es deutlich schlechter läuft, sehe ich dort eher nur eine Möglichkeit, dann auf die 1 zu springen. Ja, wenn ihr denn, was habt ihr dazu noch zu sagen? Oder ist alles abschließend gesagt?
Ich sehe das ähnlich wie du. Die Rams sind diese Saison absolut machbar. Die Seahawks, schlechtes Kader und so weiter, dass da jetzt endlich der Abstieg kommt, das wird ihnen schon Jahre vorausgesagt. Aber es passiert nie, und sie haben halt Russell Wilson, der so sehr Pete Carroll und Co. das Team in eine schlechte Lage bringen. Er holt sie da immer irgendwie wieder raus. Und ja, als Seahawks würde ich, solange sie Russell Wilson haben, leider nie abschreiben. Von den Niners, die sind einfach gut. Kyle Shanahan ist top. Aber ja, Cardinals irgendwo zwischen 3 und 1, eher zwischen 3 und 2 wäre mein Tipp auch.
Genau, wir hatten ja auch in den vorherigen ganzen Sachen, haben wir da, also wir haben da ja schon öfter irgendwie das Thema heute gehabt. Und ich denke, ich sehe das auch so, ich sehe uns auch zwischen 2 und 3, eher auf 3. Sehe die Rams an 4 und die 49ers an 1. Ja, super, damit sind wir auch schon durch mit dem Mailback. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich für eure Fragen und hoffen, dass ihr nächstes Mal genauso viele Fragen wieder auf uns abfeuert. Wir beantworten die immer total gerne, nicht nur im Podcast, sondern generell, wenn euch irgendwas auf den Herzen liegt, gerne über alle Kanäle, sei es über Instagram, über Facebook oder über Twitter, stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch zu verabschieden. Vielen, vielen Dank, Dominik, dass du heute dabei warst. Genauso danke, Dome.
Ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Danke für all die Fragen von mir. Gerne weiter so. Wir wollen die Podcasts auch regelmäßig beibehalten. Was ich also persönlich noch ankündigen kann, wir werden jetzt die nächsten Wochen noch Podcasts machen, mit einem Rückblick auf die German Birdgang on Tour Reise 2019. Also darauf könnt ihr schon freuen, die nächsten Wochen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Jawohl, und ich wollte mich auch nochmal bedanken für die ganzen Fragen, die da reingekommen sind. Man merkt, dass die auch sehr, sehr viel Expertise innerhalb unserer Reihen vorhanden ist. Da merkt man allein, wie die Fragen gestellt sind. Und ich freue mich jedes Mal eben auf den auch in gewisser Weise Austausch, auch wenn es jetzt mehr oder weniger einseitig ist, mit euch und euch da die Fragen beantworten zu können.
Ja, ja, super. Also bleibt dran. Ihr habt schon gehört, wir werden jetzt sehr aktiv bleiben hier beim Podcast und euch regelmäßig mit neuen Infos versorgen. Bleibt alle weiterhin gesund zu Hause. Wir haben heute ziemlich lange gesprochen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Genießt den restlichen Tag. Wir grüßen euch, euer Team der German Bird Gang. Ende und aus.